Einen wunderschönen guten Tag aus Studio 1 sagen euch heute der Steven
und der Nils.
Und ihr hört, wie unschwer zu hören war, das
ABS Magazin, euer Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, jeden Mittwoch 16 Uhr auf Radio X, ja.
Und heute wieder eine Stunde natürlich gefüllt mit Themen. Und wie so oft haben wir auch heute einen Gast, aber unser spezieller Dank geht auch nochmal an die Sophia. Und Steven, warum danken wir der Sophia nochmal?
Genau, wir danken der Sophia, die redaktionelle Vorarbeit für die heutige Sendung geleistet hat und auch den Kontakt zu unserem heutigen Gast hergestellt hat, den ich jetzt an dieser Stelle schon mal sehr herzlich begrüßen mag. Das ist Karl Kinski von der Anti-Nazi-Koordination Bergstraße. Hi Karl.
Hallo.
Ja, wir wollen heute mit Karl über ein Thema sprechen. Es stehen ja nächstes Wochenende in Hessen Kommunalwahlen und Kreiswahlen an. Und in der Region, aus der Karl kommt, also Region Bergstraße, kandidiert für den Bergstraßer Kreistag eine sogenannte Freie Liste Bergstraße. Diese Freie Liste wurde in einem Artikel der ANK, der Anti-Nazi-Koordination Bergstraße, als rechtsextrem und rechtsesoterisch eingestuft. Es scheint aber auch generell irgendwie so zu sein, dass es im Kreis Bergstraße ein recht starkes rechtsextremes Potenzial gibt.
Ja, dem wollen wir heute mit Karl zusammen nachspüren. Und wir wollen natürlich auch gerade im Zusammenhang auf die Kommunalwahl am 16. März uns auch nochmal mit der Frage beschäftigen, rechte Tendenzen in der Politik, und sozusagen soll der Kreis Bergstraße, das, was da passiert, wollen wir gucken, inwieweit das auch für Hessen beispielhaft ist und welche Rückschlüsse wir eventuell ziehen können, was sich auf Wahlen und Parteienlandschaft bezieht, in deutschlandweit und beziehungsweise also auch hessenweit.
Ja, das war Neon Schwarz mit dem Song 2015, eine ganz passende Einleitung für unser heutiges Thema. Wie bereits angekündigt, haben wir heute als Gast Karl bei uns von der Anti-Nazi-Koordination Bergstraße, und wir wollen sprechen über eine Partei, die für die Kreiswahlen kandidiert, die Freie Liste Bergstraße. Zunächst aber erstmal eine Frage vorweg an dich, Karl. Du bist ja bei der ANK Bergstraße aktiv, und es wäre vielleicht ganz gut für alle von unseren Zuhörerinnen, also ich gehe davon aus, wenn sie uns regelmäßig hören, wissen sie auch ungefähr, was eine Anti-Nazi-Koordination ist, aber für die, die vielleicht auch das erste Mal zuschalten und für die dieser Begriff neu ist, was macht denn eine Anti-Nazi-Koordination, wie sieht denn da irgendwie der Aufgabenbereich aus, den du da hast oder den ihr in eurer Gruppe habt?
Genau, also bei der Anti-Nazi-Koordination Bergstraße geht es vor allem darum, antifaschistische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das heißt, wir organisieren Vorträge in der Region, sowohl an Schulen, aber auch zum Beispiel mit Gewerkschaften in Form von Bildungstagungen. Wir betreiben natürlich auch aktiv Recherche zu extremen Rechten an der Bergstraße. Vieles unserer Arbeit ist dann Pressemitteilungen, allgemein die Presseberichterstattung mitzuverfolgen und Kommentare dazu zu geben. Wir organisieren natürlich auch Demonstrationen anlassbezogen, und wir kümmern uns um die Vernetzung von antifaschistischen Gruppen in der Region.
Nun hast du ja gerade schon gesagt, ihr organisiert auch Demonstrationen vor Ort. Wie ist das denn gewesen? Wie habt ihr denn angefangen? War das auch anlassbezogen? Und seit wann gibt's euch eigentlich die ANK Bergstraße?
Genau, also uns gibt's seit dem 15. Februar 2013. Der Anlass für die Gründung war in gewisser Weise die neonazistische Demonstration des Freien Netz Hessen am 25. August 2012 in Bensheim mit ca. 35 Nazis, dabei vor allem aus dem Rhein-Neckar-Raum. Und das hat die Notwendigkeit wieder aufgezeigt, damit Neonazis nicht ungestört in der Öffentlichkeit ihren Hass propagieren können, dass es notwendig ist, dass diese Organisationen sich wieder zusammenschließen, um in Zukunft solche Aktivitäten zu verhindern. Deshalb haben wir uns entschlossen, alles zu vernetzen, von den Gewerkschaften bis hin zu antifaschistischen Gruppen, Jugendparteien, Einzelpersonen und uns eben als Vorbereitungskreis zusammengefunden, um die Arbeit gegen die extreme Rechte zu intensivieren und auch in der Lage zu sein, zu intervenieren, da wo es notwendig ist. Und ungefähr lässt sich zum Beispiel unser Bereich, den wir abdecken, zwischen Seeheim-Jugendheim und ungefähr Weinheim, das ist schon Baden-Württemberg, eingrenzen. Aber wir konzentrieren uns auch natürlich auf das hessische Ried und auf den hessischen Odenwald, gerade die Region, wo es nahezu keinerlei antifaschistische Strukturen gibt.
Also die Städte Darmstadt und Heidelberg, die da in der Region liegen, da sind andere Gruppen aktiv.
Genau, also zum Beispiel gibt es in Darmstadt auch die Antinazi-Koordination Darmstadt. In Heidelberg gibt es sehr viele antifaschistische Gruppen, zum Beispiel darunter die antifaschistische Initiative Heidelberg. Dort ist es allein auch einfach aufgrund der Großstadtstruktur und der Ansiedlung von vielen Studentinnen einfach, es gibt einfach Strukturen vor Ort, die in der Lage sind, eben solche Demonstrationen zu verhindern.
Ja, wir sehen das ja im Moment auch so. Also ich meine, wir in Frankfurt haben ja irgendwie, sage ich mal, so eine sehr luxuriöse Position. Also wenn es hier irgendwie dazu kommt, dass rechte Gruppen aufmarschieren wollen, da gibt's ja doch immer sehr große Gegenproteste. Und für Leute, die jetzt irgendwie so Zeitungen, Radio mitverfolgen, vielleicht auch die Twitter-Dienste, bekommt man ja auch mit. Ich glaube, jetzt vor einem Tag oder vor zwei Tagen gab's dann auch wieder eine Aktion irgendwie im Norden von Frankfurt zu einer Verhinderung eines AfD-Wahlauftritts, Wahlkampfauftritts. Also hier passiert ja ziemlich viel in unserer Region in Frankfurt, rund um Frankfurt herum. Ich meine, wir sehen ja jetzt in den Medien auch viel, was so in Städten in Sachsen passiert. Also Dresden, Leipzig geht's ja ziemlich rund und dort sind ja doch die rechten Aufmärsche ziemlich groß. Aber so generell, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, mit diesem kleinen Vorspiel, stellt sich mir schon die Frage, ob es da nochmal einen Unterschied gibt zwischen Großstadtstrukturen und eher ländlichen Gegenden. Wie ist denn da so deine Einschätzung? Also, weil ihr euch da jetzt ja auch über ein größeres Gebiet organisiert habt, gibt es da, du hast jetzt Freisnitz Hessen mal angesprochen, gibt es da so rechte Strukturen, die in dieser eher ländlicheren Gegend sehr aktiv sind?
Momentan ist es eher im hessischen Ried, in Groß-Gerau, mit den autonomen Nationalisten Groß-Gerau, primär organisiert über ein Neonazi-Pärchen vor Ort. Das wären die aktivsten Strukturen, die es momentan gibt im Süden. Gleichzeitig ist seit neuestem der NPD-Landesvorsitzende von Hessen in Viernheim wohnhaft. Und die Sache ist eher, das ist zwischen 2001 und 2006 eines der größten neonazistischen Kameradschaften in Süddeutschland gab, an der Bergstraße, die Kameradschaft Bergstraße, deren Aktivisten, unter anderem René Rodriguez-Täufer, sind zum Beispiel heute noch in Rheinland-Pfalz bei den Dritten Weg aktiv. Und es gab gewachsene Strukturen an der Bergstraße, also irgendwo zwischen 30 und 40 fest organisierten Neonazis zu dieser Zeit, die auch in der Lage waren, Konzerte zu organisieren, Demonstrationen und auch physische Angriffe auf Antifaschisten durchzuführen. Das hat sich ein bisschen zerschlagen. Nach 2006, da gab es nur noch Nachfolgeorganisationen in Darmstadt, die aber auch relativ schnell sich wieder aufgelöst haben. 2011 bis 2012 gab es in Bensheim den Versuch, die Kameradschaft Bergstraße oder in gewisser Weise daran anzuknüpfen, und die haben sich Nationaler Widerstand Bergstraße genannt, den Originalnamen der Kameradschaft Bergstraße. Da haben sich sehr schnell zwischen 10 und 15 Neonazis im jungen Alter zusammengefunden, die auch Personen in der Innenstadt angegriffen haben von Bensheim. die sich allerdings auch alle nach einem Prozess, wo 8 von ihnen verurteilt wurden, 2012 weitestgehend aufgelöst haben und inaktiv geworden sind. Es gab auch nochmal zwischen 2010 und circa 2012, 2013 die Nationalen Sozialisten Ried, aus denen die autonomen Nationalisten Groß-Gerau hervorgegangen sind, die aber auch im Wesentlichen ein sehr kleines Personenspektrum darstellen. Also das Problem, das Neonazis haben, seitdem die Kameradschaft Bergstraße zerfallen ist in der Region, ist eine funktionsfähige Struktur aufrechtzuerhalten. Das haben sie weder auf Parteiebene noch in Form freier Kameradschaften in den letzten 10 Jahren wirklich gut hinbekommen.
Das heißt also, so diese klassischen rechtsextremen, neonazistischen Gruppierungen, die irgendwie auch so jugendsubkulturell wahrscheinlich entstanden sind, sind gar nicht mehr so das große Bedrohungspotenzial zur Zeit. Oder sehe ich das falsch?
Also ich würde sagen, stellt immer grundsätzlich ein Problem dar. Das, was wir beobachten konnten, ist einfach dadurch, dass es eine gewachsene rechte Jugendsubkultur gibt, vor allem im Odenwald und im hessischen Ried, dass es immer Leute gibt, die mobilisierbar sind oder ansprechbar sind für solche Kameradschaftsstrukturen. Und im Inoffiziellen bestehen die nach wie vor. Also man kann beobachten, wie zum Beispiel Mitglieder der Kameradschaft Bergstraße sich in einem Motorradclub vor allem organisiert haben im Odenwald, oder dass es verdeckte Kameradschaften auch in zum Beispiel in Viernheim gibt. Aber die treten so nicht öffentlich in Erscheinung. Das heißt, sie sind vor Ort ein Problem und sie sind vor allem für andersdenkende Menschen mit anderer Hautfarbe, Homosexuelle, für andere sind sie sehr vor Ort gefährdend, aber tatsächlich von der Struktur her und von der politischen Wirkmächtigkeit werden vor allem eben solche rechte Wahllisten wie die Freie Liste Bergstraße und die AfD vor allem das Problem weiterhin darstellen.
Ja, auf diese werden wir ja auch dann gleich zu sprechen kommen. Jetzt noch ein kleiner Musikwunsch von euch, wie ich gehört habe. Eine Gruppe, deren Sänger aus der Gegend kommt.
Also Torsun von Egotronic kommt original aus Lindenfels und da freuen wir uns natürlich immer über seine Musik.
Hier hat immer noch das ABS-Magazin heute am 2. März 2016 und zu Gast haben wir den Karl von der Anti-Nazi-Koordination Bergstraßen. Nachdem wir jetzt so ein bisschen geschaut haben, wie die Situation im Kreis Bergstraße ist, was die Arbeit der Anti-Nazi-Koordination anbetrifft und was auch so die allgemeinen Strukturen in dem rechten Spektrum anbetrifft, wollen wir nun doch nochmal überschwenken zu den Wahlen am 6. März, denn da wird natürlich auch der Kreistag gewählt und in den Kreistag schickt sich an, eine Partei wieder einzuziehen, die sich die Freie Liste Bergstraße nennt und deren generelles rechtsradikales Potenzial im Kreis Bergstraße nicht zu unterschätzen ist. Aus den Recherchen, die wir vor der Arbeit, vor der Sendung hier durchgeführt haben, haben wir erfahren, dass es dort eine ganz exponierte Persönlichkeit gibt, die mittlerweile schon seit 40 Jahren im Kreis Bergstraße rechtes Gedankengut versucht zu transportieren und politisch Einfluss zu nehmen. Vielleicht kannst du uns diese Freie Liste Bergstraße mal kurz erläutern und um wen es sich da im Speziellen handelt.
Genau, also vielleicht zur Vorgeschichte. Die Freie Liste Bergstraße speist sich aus der Freien Liste Biblis, die wir vor allem seit Beginn unserer Arbeit 2013 näher verfolgen. Eben aufgrund der Tatsache, dass in Biblis seit längerem ein sichtbares neonazistisches Problem gibt, eben mit den Nationalen Sozialisten Ried seit 2010, die sich eben auch dadurch gezeigt hat, dass am Bahnhof unter anderem neonazistische Graffitis waren wie nationaler Widerstand und Rotfront verrecke. Natürlich falsch geschrieben, aber trotzdem hat es schon eine Wirkung nach außen gehabt. Biblis galt dann auch als rechte Hochburg in gewisser Weise.
Ja, also mit 22,7% Stammwählerschaft.
Ja, also das...
Das Biblis da ja durchaus...
ja, also das hat diverse Gründe. Also seit 1993 sitzt diese Liste im Stadtparlament von Biblis. Sie wurde lange Zeit in der Beobachtung auch unterschätzt und als einfach nur normale rechtspopulistische Randerscheinung eben in einem bekanntlich konservativen Ort wie Biblis eingeschätzt. Aber im Speziellen ist der Akteur Hans-Peter Fischer Anführer dieser Liste das Problem. Also zu der Person selbst. Er besitzt eine Immobilienanlage in Biblis. Dazu gehört ein Hotel und Videoverleih, verschiedene Unternehmen. Und er besitzt einmal über seine Frau ein Hotel in Ostritz, Sachsen, das Hotel Neißeblick. Hans-Peter Fischer kommt original auch aus Großrohrheim. Das ist eine Stadt nördlich von Biblis. Und die wesentlichen Punkte wären, dass er 1983 eben in Großrohrheim ein Viking-Jugendlager organisiert hat und dass er auch seine Kinder in der Viking-Jugend erziehen ließ.
Vielleicht kann man ganz kurz nochmal sagen, Viking-Jugend war so eine Jugendorganisation aus dem rechten Spektrum, die 1993 höchstrichterlich auch verboten wurde, oder 1994, glaube ich.
Genau. Also die Viking-Jugend ist eine der vielen oder diversen neonazistischen Organisationen, die vor allem die Nachfolge der Hitler-Jugend angetreten ist. Das heißt, innerhalb der extremen rechten und neonazistischen Szene in Deutschland ist es auch so, dass man schaut, dass die Kinder auch im völkischen Sinne erzogen werden. Und dafür war die Viking-Jugend bekanntlich eins der größeren Organisationen.
Also das Thema Wehrsportgruppen war da ja auch aktuell damals.
Gerade zu dieser Zeit gab es zum Beispiel hier wesentlich für die Rhein-Main-Region, wäre die Hepp-Krexel-Gruppe in den 1980er Jahren, die vor allem US-Militäranlagen im Sinne nationalen Anti-Imperialismus gebombt haben. Und die kamen eben auch aus dem Viking-Jugendspektrum in Hessen. Also innerhalb der Viking-Jugend war es dann auch so, dass Rassenideologie dort beigebracht wurde, vor allem sehr viel Wert auf Uniform, Marschübungen, auch durchaus militärische Geländeübungen stattfanden. Allgemein alles, was der Hitler-Jugend entsprochen hätte in der Erziehung, hat auch dort stattgefunden. Mhm. Und das zeigt auch sehr gut, wenn man seine Kinder dort erziehen lässt, dass es nicht einfach nur eine periphere Bekanntschaft oder irgendeine Verbindung ist, sondern das ist scheinbar auch seine Weltansicht.
Und die da auch transportiert werden soll, an die nächste Generation weitergegeben werden soll.
Genau.
Aber die Viking-Jugend ist jetzt sozusagen im Moment ist ja nicht mehr erlaubt. Es gibt da ja auch immer wieder Nachfolgeorganisationen, ist ja auch schwierig. Vielleicht werden wir das auch im weiteren Verlauf der Sendung unseres Gesprächs noch feststellen, dass also Verbote, jetzt läuft ja auch gerade wieder der Versuch, die NPD zu verbieten, selbst wenn das erfolgreich wäre, gibt es durchaus genug andere Organisationen, die da ja immer wieder antreten. Also wir haben jetzt gerade dieses Beispiel der Freie Liste Bergstraße oder andere Organisationen oder auch Organisationen wie AfD oder Pegida, wo zumindest deutlich Verbindungen zu rechten Seilschaften bestehen. Aber vielleicht können wir noch mal über die Freie Liste Bergstraße sprechen. Also wie lange beobachtet ihr denn die Partei und deren Entwicklung schon?
Genau, also das hat damals 2013 eben angefangen, dadurch, dass die erwähnten rechten Graffitis thematisiert wurden in einem Lokalpresseartikel und sie entfernt werden sollten. Das war Wunsch der Stadt. Und dazu hat sich eben dieser Hans-Peter Fischer zu Wort gemeldet und mehr oder minder gemeint, dass diese Graffitis ja keine rechte Propaganda darstellen würden. Und daraufhin ist man aufmerksamer geworden. Danach spinnt sich die Geschichte vor allem darum, dass ein lokaler Biblischer Bürger über Hans-Peter Fischers Verbindung zur NPD wichtige Fragen gestellt hat. Da wäre einerseits zu erwähnen, dass er sein Hotel Neißeblick in Ostritz-Sachsen als Ersatzveranstaltungsort für die verbotenen Hedendorfer Tagung 1998 veranstalten ließ, unter anderem mit Jürgen Rieger und Frank Rennecke.
Also Rennecke ist ein rechter Liedermacher, Liederbarde.
Genau. Auch vor allem bekannt eben als Hardliner in der völkischen Sphäre innerhalb der Neonazi-Welt. Zu Hans-Peter Fischer nochmal wesentlich, dass er schon 1999, also in den 90ern war er im Kreis Bergstraße Vorsitzender der Republikaner und dort hat er 1999 in einem Interview mit der Parteizeitung der NPD, der Deutschen Stimme, gesagt, eine Zusammenarbeit auch mit der NPD ist nicht nur sinnvoll, sondern überlebenswichtig für alle nationalen und demokratischen Kräfte aus dem sogenannten rechten Lager. Also genau das war auch der Skandal. Hans-Peter Fischer hat dafür plädiert, offen mit der NPD zusammenzuarbeiten und wurde dann rausgeputscht aus den Republikanern im Kreis von Heimo Hoch aus Zwingenberg. Das hat ihnen es besser gemacht, aber es zeigt schon mal eine gewisse Differenz, inwieweit sie bereit sind, solche neonazistischen Strukturen zu tragen. Danach hat er sich auch zurückgezogen, eben zu dieser Liste, die es schon seit 1993 gibt. Und mittlerweile sitzt sie mit 22,7% der Stimmen im Stadtparlament. Fischer hat auch weiterhin in Sachsen 2012 den Landesparteitag der NPD austragen lassen in seinem Hotel. Und das letzte Mal 2012 hatte er auch eine Kundgebung vor seinem Hotel als angebliches Hochwasseropfer. Und da einfach nur, um zu zeigen, wie wichtig Hans-Peter Fischer auch ist innerhalb der extremen Rechten.
Also nicht nur in der Bergstraße, sondern auch sozusagen
insgesamt
im ganzen BRD.
Durch sein langes Wirken hat er auch überall hin Kontakte und zu seiner Kundgebung ist nur ein Spektrum der NPD aufgetaucht. Aber es war auch so wichtig, dass Andreas Stohr zum Beispiel und Arne Schimmer aus dem Landes- und Bundesvorstand der NPD erschienen sind zu seiner Kundgebung, um ihn zu unterstützen.
Und wie sieht das jetzt aktuell aus, also die Freie Liste Bergstraße, wie treten die auf? Also es ist ja jetzt eben nicht die NPD, die so ja irgendwie klar einzuschätzen und einzustufen ist, wo auch irgendwie wahrscheinlich viele Menschen wissen, was da für eine Ideologie dahinter steckt. Was sind denn so die Inhalte oder die Meinung der Freien Liste Bergstraße? Wie versuchen die jetzt Stimmen zu bekommen bei den Kommunalwahlen?
Also da ist die Freie Liste Biblis, also eben auch, aus der sich die Freie Liste Bergstraße speist, meine ist beispiellos in Hessen, weil sie eben eine eigene Publikation haben, nämlich den Bürgerbrief, den sie rausgeben in einer Auflage von 4.000. In Biblis selbst wohnen circa 8.000 Einwohnerinnen. Und dementsprechend können sie...
Also jeden Haushalt mit einer Schrift versorgen.
Genau, und in dieser Schrift werden vor allem vermeintliche politische Gegner diffamiert. So zum Beispiel eben genannter besorgter Bürger, der aufgeklärt hat über Fischer auch vor Ort, wurde zum Beispiel als Hund dargestellt in dieser Zeitung. Da hat der Fischer zum Glück die Diffamierungsprozesse verloren. Die extrem rechten Inhalte, die vermittelt werden, bestehen vor allem früher auf seiner Webseite aus kopierten Artikeln von der NPD, eben unter anderem von Arne Schimmer, wo FLB und NPD einfach nur ersetzt wurden. Vor allem wird ein Feindbild propagiert vor Ort, also sprich die bösen Blockparteien des SPD, CDU, Grüne, FDP, alle dasselbe seien. Und nur die Freie Liste Biblis oder Bergstraße jetzt in dem Sinne das Interesse der Bürger vertreten könnte, also das nationale Interesse. Also es wird auch sehr stark gegen Asyl mittlerweile gehetzt, aber auch schon längerfristig schon immer gegen Multikulti in Anführungszeichen gehetzt. Also es gibt einen grundsätzlich rassistischen Grundtenor, der immer bedient wird in fast jeder Ausgabe. Und vor allem, was propagiert wird, ist auch eben dieses Aufräumen im nationalen Sinne und auch eine nationale Säuberung in gewisser Weise der Lokalpolitik durchzuführen. Aktuell treten sie zum Beispiel mit Wahlplakaten an die Freie Liste Bergstraße. Da steht Schluss mit der Willkommenskultur, FLB, die neue Kraft, die Ordnung schafft, oder Einbrüche am laufenden Band, Polizei, Posten schaffen, FLB, wir schaffen das. Und ich glaube, jedem, der das ein bisschen kritisch liest, ist vollkommen klar, was damit gemeint ist.
Oh. Karl. Karl, wach auf, ich höre da was. Hör doch, da ist was. Ich hör's genau.
Ach, da ist nix. Schlaf weiter, Marie.
Also jetzt, hörst du's auch?
Ich weiß nicht.
Hör genau hin. Da.
Also, wenn ich genau hinhöre, dann beim ABS-Magazin auf Radio X.
Was sagst du?
Ach, immer mittwochs um 4. Aber nachmittags.
ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Mittwochs, 16 Uhr auf Radio X. Wir machen, was wir wollen.
Und heute wollen wir eben über die rechten Tendenzen, das Aufkeimen neuer Strukturen im rechten Spektrum sprechen und haben uns dazu Karl Kimski von der Antinazi-Koalition Kreisbergstraße eingeladen und wollen versuchen, auch anhand dessen, was an der Bergstraße passiert, sozusagen auch zu transponieren in andere politische Dimensionen und das versuchen auch bundesweit den Bogen zu spinnen, soweit wir das hinkriegen. Es wäre jetzt also der Punkt, wo wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen sollten, nachdem wir erfahren haben, was für Gruppen, also FLB, Freie Liste Bergstraße, was da so dahinter steckt, wie denn diese Aktivitäten in Biblis gehört ja auch zur Bergstraße, sozusagen in den Kreis ausstreuen. Kreistagswahl und Kommunalwahlen ist es ja so, für alle Hörer, die es nicht wissen, die 5%-Hürde ist vor ein paar Jahren gefallen worden, auf Betreiben der damaligen Landesregierung, die Mehrheit im Parlament hatte, unter Roland Koch noch. Da gab es ja einige Änderungen, also auch das Kumulieren, das Panaschieren oder auch, dass die Direktwahl der Bürgermeister eingeführt wurde. Früher war es ja so, dass die Bürgermeister ähnlich wie in den Parlamenten, Landtag und Bundestag, dort die Ministerpräsidenten oder die Kanzler aus dem Parlament heraus gewählt wurden. Aber es ist jetzt so, dass bei den Kommunalwahlen, dazu gehört auch der Kreistag, genauso wie unsere Stadtverordnetenversammlung, eben keine 5%-Hürde mehr hat und bestimmte extremistische Gruppen es dadurch auch sehr leicht haben, auch in die Parlamente einzuziehen, die früher an der 5%-Hürde gescheitert sind. Und jetzt nochmal auf die Frage zurück, wie strahlen denn die Ereignisse in Biblis um diesen Herrn Hans-Peter Fischer in den Kreis Bergstraße aus?
Dazu würde ich sagen, dass Biblis in gewisser Weise ein Sonderfall ist in Hessen. Also das ist wirklich diese hohe Zahl für eine explizit rechte Wahlliste, gibt es, soweit ich weiß, nirgendwo.
Waldeck war mal ziemlich nah dran mit 14% oder 15% vor einigen Jahren.
Aber selbst da ist es nochmal in gewisser Weise anders mit der Familienstruktur und der Art und Weise, wie Politik dort gemacht wird, bei der NPD, warum das so ist. Also vielleicht dazu, also die Freie Liste Biblis sitzt ja als drittgrößte Fraktion im Moment mit 22,7% der Stimmen im Kommunalparlament. Wir haben eine Demonstration zur Bürgermeisterwahl 2013 veranstaltet am 14.09. mit ca. 160 Teilnehmerinnen. Leider nur so wenige, eben weil auch Bürgerliste, Bündnisse, die sehr stark mit der Stadt und im Kreis verankert sind, Initiative gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, auch im privaten Rahmen dazu aufgerufen hat, nicht zu unserer Demonstration zu kommen, weil wir Linksextremisten seien und im Endeffekt auch die Stadt eine Gefahrenlage geschaffen hat oder
konstruiert hat,
die so nicht da war. Und nach dieser Berichterstattung, die wir gemacht haben zu Demonstrationen hin und nach dieser Demonstration selbst, haben trotzdem 24,7% der Biblisser Bürger entschieden, dass sie Hans-Peter Fischer als ihren Bürgermeister haben wollen. Und ich glaube, das zeigt eben die gewachsene Struktur, also eben dadurch, dass er in der Lage ist, vor Ort in so einer hohen Auflage jeden Haushalt zu bedienen mit dieser Propaganda und dadurch, dass auch innerhalb der Freien Liste Biblis selbst ein Personenspektrum ist von Metzgereibetreibern bis ehemaligen Polizisten und deren Verwandtschaft auch innerhalb der Struktur der Stadt Biblis selbst einfach allein dazu führen, dass es keinerlei Distanzierung groß dazu gibt. Interessanterweise und ein bisschen auch aufgrund persönlicher Animositäten hat sich die CDU im Ort tatsächlich gegen ihn gestellt und macht da am meisten dagegen. die SPD nicht so. Im Kreis selbst haben bisher immer bei jeder Kreistagswahl ungefähr in den letzten paar Male 2% Republikaner gewählt. Die treten jetzt nicht an. Das heißt, ihr Stimmenpotenzial wird wahrscheinlich auf die AfD und FLB gehen. Wobei ich da auch eher auf die AfD nochmal tippen würde. Und die NPD erhielt zum Beispiel bei der letzten Europawahl, ohne in irgendeiner Form großartig Werbung zu machen, 1% der Stimmen aus dem Stegreif. Die AfD hat da zum Beispiel 8,8% bekommen. Also NPD und Republikaner treten gar nicht an. Das heißt, das komplette Rest des Stimmenpotenzials wird sich auf AfD und Freiliste Bergstraße verteilen in der Region. Meine Vermutung wäre, dass sicherlich alle einziehen werden. Also es ist ganz sicher, dass die Freiliste Biblis wieder im Kommunalparlament sitzen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist gut, dass sie zumindest 1 oder 2 Sitze im Kreistag bekommen. Und bei der AfD bleibt abzuwarten, wie viele sie genau bekommen wird.
Gibt es von eurer Seite Erkenntnisse darüber, über Kontakte zwischen AfD und FLB?
Da wäre mir nichts bekannt.
Ja, jetzt haben wir gerade nochmal einen Song gehört von Enno Bunge, Wo bleiben die Beschwerden? Ja, wir wollten jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen bezüglich der Freien Liste Bergstraße in eurer Veröffentlichung dazu, also von der ANK Bergstraße. Habt ihr auch noch erwähnt, dass es in dieser Gruppierung auch sogenannte rechtsesoterische Heiden gibt. Was steckt denn hinter diesem Begriff rechtsesoterische Heiden und welche Personen sind dort zu nennen?
Also genau, also es handelt sich dabei um den Diplom-Ingenieur Franz Josef Mack und seine Ehefrau aus Gras-Ellenbach. Die Freie Liste Biblis stellt auch den Hauptanteil der Personen, die auf der Wahlliste der Freien Liste Bergstraße draufstehen. Also diese 2 Personen sind dazugekommen, um einen kreisweiten Charakter auch in gewisser Weise vorzugaukeln, der gar nicht da ist. Warum wir von rechtsesoterischen Heiden sprechen beim Herrn Mack, ist eben, weil er den Ring Freier Heiden betreibt. Also das ist eine Gemeinschaft von Heiden im Odenwald, die mindestens seit 2009...
Hat aber nichts mit dem Komponisten zu tun, sondern das sind tatsächlich
Also die glauben an etwas, das sie Oding-Theosophie nennen. Ich bin jetzt nicht so der Experte, aber das ist eine neuheidnische Glaubensgemeinschaft, die vor allem strikte Hierarchien ablehnt und eher eine spirituelle Gemeinschaft propagiert und vermeintlich unpolitisch sind.
Aber die Nationalsozialisten in den 30er, 40er Jahren hatten ja auch den Hang zu diesen esoterischen Riten gehabt.
Das stimmt. Also es gibt mehr als genug Punkte, um zu sagen, dass Esoterik auch immer in gewisser Weise sehr anknüpfungsfähig ist an die extreme Rechte, einfach dadurch, dass es relativ inhaltsleer erstmal ist.
Man kann dazu auch, glaube ich, vielleicht nochmal kurz erwähnen, also diese Historie, woher das Ganze kommt. Also wenn man so in die rechte Theoriebildung in Anführungszeichen reinblickt, sieht man ja auch, also es gibt ja immer wieder diese Opferinszenierung, ja, also dass man irgendwie sagt, also wie du vorhin auch erwähnt hast, in diesem antiimperialistischen Jargon, dass heute irgendwie Deutschland immer noch besetzt sei von Amerikanern und nicht souverän. Also das ist ja so ein Ding. Und wenn man dann weiter zurückschaut, also sie sprechen auch über eine Zwangschristianisierung und versuchen halt irgendwie eigentlich nachträglich konstruierte Geschichte oder Mythologie des Germanentums irgendwie wieder einzubauen, also als Versatzreligion, um irgendwie auf einen Zeitraum zurückzugreifen, der eben vor der Zeit der Christianisierung Europas liegt. Also das ist irgendwie so ein Rückgriff und auch was du gesagt hast mit dieser diese Ariosophie oder was dort vertreten wird, ist auch eine Richtung, also wie Nils das auch schon sehr richtig gesagt hat, die Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, so im Dunstkreis antimoderner und reaktionärer Strömungen in Wien, die sich dann eben ja auf diese Theosophie bezogen haben. Also das hat auch schon eine lange Geschichte und ja hat etwas damit zu tun, dass man halt versucht, das Weltbild umzudeuten und auch
Traditionen zu konstruieren.
Genau, Traditionen zu konstruieren, die eigentlich nichts mit einer Wirklichkeit zu tun haben, die mal stattgefunden hat.
Genau, also das ist ja auch sehr, also immer schon ja sehr stark auch dieser Germanenmythos mit dem deutschen Nationalismus an sich verbunden und gerade im Nationalsozialismus stark aufgegriffen worden. Warum der Herr Mack auch so aufgefallen ist, ist eben, dass er auf seiner Webseite unter anderem eine selbstgemachte schwarze Sonne, also das Erkennungszeichen der SS, was ja heutzutage immer noch sehr beliebt ist bei Neonazis als Tätowierung, einmal darstellt, andererseits ein Torshammer, das ist ein bisschen beliebiger, aber auch eine Odalsrune zum Beispiel verwendet. Und das war ja das Erkennungszeichen von SS-Einheiten, aber auch zum Beispiel später der Wikingjugend. Und er hat zum Beispiel auch ein Hakenkreuz-ähnliches Symbol auf eins seiner Holzschnitzereien drauf. Über Herrn Mack ist auch bekannt, dass er zum Beispiel früher bei den Republikanern in Hessen auch aktiv war. Es wäre zu vermuten, dass er darüber auch den Herrn Fischer kennt. Nochmal, was interessanter auch nochmal war und was eindeutiger das Ganze auch gemacht hat bei Herrn Mack, war eben der Verweis auf die germanische Neue Medizin. Auf seiner Webseite, also die germanische Neue Medizin, ist von Rüke Gerd Hamer konzipiert worden, als als verschwörungstheoretisch konstruierte Medizin in Anführungszeichen. Also seine Behandlungsmethode hat er vor allem scheinbar von seinem verstorbenen Sohn im Schlaf vermittelt bekommen. Und der hat auch 1986 seine Zulassung verloren und die propagiert im Endeffekt, dass westliche Medizin, vor allem bezogen auf Krebskrankheiten und die Chemotherapie, Teil einer jüdischen Weltverschwörung sind und nur zum Tod führen. Und es sind auch eben europaweit Fälle bekannt, wo tatsächlich Eltern das geglaubt haben. Also gerade auch eben in so einem Viking-Jugendspektrum oder sowas würde halt klassische Medizin eher abgelehnt werden, aus ideologischen Gründen, weshalb auch Kinder daran sterben. Also es gibt auch bekannte Todesfälle, weshalb das leider...
Ja. Weil die Behandlung mit, ich sag jetzt mal, traditionellen westlichen Methoden abgelehnt wurde.
Also ja, also die Chemotherapie wird dann abgelehnt und dann hofft man im Endeffekt durch pseudomedizinische Rituale, die Kinder von der Krankheit zu heilen und es funktioniert nicht und dann sterben die einfach.
Kommen wir doch aber jetzt nochmal auf das, was wir eingangs versucht haben, auf eine Einschätzung für die bundesrepublikanische Wirklichkeit, was Rechtsextremismus und die rechten Strukturen anbetrifft. Du hast gesagt, der Kreis Bergstraße ist jetzt ein besonders spezieller Fall. Aber wenn man auch an die Zusammenhänge um den sogenannten nationalsozialistischen Widerstand Untergrund, NSU, denkt, gibt es ja scheinbar doch Strukturen, die bundesweit reichen. Was ist da so eine Einschätzung von der ANK Bergstraße? Oder könnte da eine Einschätzung geben, inwiefern das auch eine Bedrohungspotenzial für die bundesrepublikanischen demokratischen Strukturen hat?
Also ich würde sagen, das ist einfach eine Riesenproblematik im Moment und ist auch nichts Neues. Also ich glaube, Menschen vergessen sehr schnell, wie das doch in den letzten Jahrzehnten auch aussah. Also speziell im Kreis Bergstraße, Manfred Röder hat seine rechtsterroristische Karriere in Bensheim selbst gestartet, bevor er in den Untergrund gegangen ist und war da bei der lokalen Gesellschaft auch verankert. Es gab solche Sachen eben wie die Kameradschaft Bergstraße. Oder wenn wir zurückgucken in die 1980er Jahre, haben wir sehr viele Berichte davon, wie Asylheime angegriffen werden von rassistischen Mobs und Hooligans auftauchen im Städtenbild und Punks angreifen. Und eben auch diese Vielzahl an extrem rechten Aktivitäten, auch burschenschaftliche Veranstaltungen, Informationsabende, Konzerte, aber auch eben extrem christliche Veranstaltungen, zum Beispiel die Anti-Abtreibungskampagne in den 1980er Jahren. Ich denke, das größte Problem, das wir eben haben, ist auch die AfD in gewisser Weise, weil das auch eines der größten Landesverbände in Hessen ist und auch über die Hälfte der Mitglieder auch sagen, sie sind bei der AfD eben wegen dem Asylthema. Und die Bergstraße AfD auch relativ früh schon nach rechts getriffnet hat. Es ist also zum Beispiel wurde die Erfurter Resolution, die ja den Rechtsruck innerhalb der AfD auch darstellt und unter anderem von Björn Höcke initiiert wurde, die wurde von Herrn Fischer von der AfD Bensheim-Zwingenberg 2015 unterzeichnet. Rolf Kahns hat auch auf seiner Facebook-Seite geteilt, dass er gerne die Antifa e.V. verbieten lassen will. Die haben auch Flugblätter, genauso wie die NPD vor der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Bensheim verteilt 2015, und ihr derzeitiger Wahlkampf richtet sich vor allem gegen angeblichen Asylmissbrauch und Gender. Und das heißt, sie fahren vor allem einen rassistischen und sexistischen Wahlkampf gerade im Moment. Und diese Menschen werden dann halt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich Macht haben im Kreis. Und da stellt sich wirklich dann die Frage, wie soll man eben solche Arbeit machen, wenn die Rechten doch an den Hebeln teilweise sitzen könnten.
Es ist ja auch so, dass es also auch in Kreis Bergstraße Übergriffe, Anschläge auf Asylbewerberheime oder die dafür vorgesehenen Einrichtungen gegeben hat. Und das ist ja, ich will nicht sagen ein Steppenbrand, aber etwas, was bundesrepublikweit ja auch passiert und passiert ist. Das vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
Genau. Also in den letzten Monaten gab es seit dem Brandanschlag auf eine Asylunterkunft in Heppenheim am 4.9.2015. Da gab es einen Brandanschlag, da haben wir eine Demonstration auch veranstaltet mit zwischen 600 und 1000 Teilnehmerinnen in Heppenheim. Es gab eine Brandstiftung vom 25. auf den 26.10.2015 in Lampertheim, und erst letztens gab es in der Nacht von den 10. auf den 11. Februar 2016 in Vierenheim wurde aus einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen vor einer Flüchtlingsunterkunft. Allen drei Fällen gemeinsam ist, dass es keinerlei Aufklärung bisher gibt, auch nicht wirklich großartige Mühen unternommen werden. In der Lokalpolitik wird es vor allem ausgeschwiegen zu dem Thema, beziehungsweise da vor allem herbei halluziniert oder unverifiziert verbreitet, dass die Asylunterkünfte doch aufgrund von Streitigkeiten unter den Flüchtlingen selbst angezündet worden wären, obwohl man ja weiß, dass die NPD seit Monaten in Vierenheim rassistische Flugblätter verbreitet, dass da auch diverse Neonazis auch wohnen. Und das Problem ist vor allem, dass diese Anschläge passieren einfach, und es scheint erstmal unklar, wer das denn war. Aber irgendjemand wird es ja gewesen sein vor Ort. Aber im Moment fehlen einfach die Erkenntnisse. Und was sich abzeichnet, ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass einfach wie die allermeisten Anschläge schon vor 30 Jahren in den 80ern und 90ern, das nicht aufgeklärt wird, das verschwinden wird in der Tagespolitik und es einfach niemanden interessieren wird, bis wieder wie 1992 Menschen sterben tatsächlich bei Anschlägen an der Bergstraße.
Mhm. Ihr habt ja auch, seid ja weiterhin aktiv, soweit, wir hatten das Vorgespräch auch, ihr habt ein paar Aktionen in Planung, die du vielleicht auch nochmal vorstellen
genau,
willst.
Genau, also da wollte ich nochmal auf die antifaschistische Demonstration am 12. März in Michelstadt auf dem Festgelände um 13 Uhr hinweisen. Das soll vor allem nach den Kommunalwahlen aufzeigen, dass wir weiterhin aktiv sein werden und auch ins Hinter bereit sind.
Sag das nochmal bitte.
Wir werden auch weiterhin aktiv
Nein,
sein.
Wann?
Am 12. März jetzt, am Samstag. Naja, auf jeden Fall sollen Sie alles nachschauen, und das wird sich vor allem gegen Rassismus wenden. Auch sind Mitglieder von Kategorie C wohnhaft in diesem Teil des Odenwaldes, weshalb das auch eben einen bundesweiten Charakter hat. Diese Mitglieder können sich problemlos zu Hause wohlfühlen, im Odenwald, eben in Michelstadt auch teilweise, und erfahren dafür keinerlei Konsequenzen, während sie den Soundtrack zum Pogrom mit angeben. Und ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass Frauke Petri am 3.3. um 18 Uhr gibt es eine Kundgebung gegen sie vor dem Rolf-Engelbrecht-Haus in Weinheim, weil sie dort eben in der Stadthalle sich reingeklagt haben wieder. Und dazu die Anmerkung, damals hat auch Bernd Lucke eines seiner größten Anfangsreden 2013 in Weinheim in der Stadthalle abgehalten. Da waren jetzt auch die NPD-Bundesparteitage. Deswegen wäre es sehr schön, wenn dem Ganzen mal in Weinheim ein Ende gesetzt wird.
Vielleicht noch zum Abschluss, Karl. Wo kann man sich, die geneigte Zuhörerin, der die jetzt Interesse auch am Kreis Bergstraße gewonnen hat? Wo kann man sich informieren?
Gut, also wir haben einerseits natürlich eine Webseite, das wäre die ankbergstraße.wordpress.com. Und wir sind natürlich auch bei Facebook als Anti-Nazi-Koordination Bergstraße vertreten. Sowohl in verschlüsselter Kommunikation per E-Mail haben wir auch unsere Kommunikation per Facebook, wo man mal uns anquatschen kann. Und wir freuen uns immer über Informationen und Zuschriften.
Mhm. Ja, wir kommen jetzt auch schon mit großen Schritten auf das Ende unserer heutigen Sendung zu. Deshalb jetzt nochmal der Hinweis von uns, ihr könnt all unsere Sendungen nachhören auf unserer Website. Das ist www.absmagazin.de. Wir werden dort dann auch nochmal verlinken, wo ihr nachlesen könnt von der ANK Bergstraße, was ihre Aktivitäten sind und wo ihr auch nochmal die Pressemitteilung findet zu dem, worüber wir heute gesprochen haben. Ja, dann danke ich Karl schon mal sehr herzlich dafür, dass er heute bei uns war und uns so viele Informationen geben konnte.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und dann möchte ich jetzt gerade kurz noch die Gelegenheit nutzen, auf eine Veranstaltung heute Abend in Offenbach hinweisen, die vom Werdebezirk Frankfurt, Main und Region veranstaltet wird. Die beginnt um 18.30 Uhr in der Hermann-Steinhäuser Straße 43 in Offenbach. Das ist das sogenannte Ostpol-Gründerzentrum und da geht es darum, über die NSU in Hessen die Ereignisse aufzuklären, beziehungsweise über Ermittlungsarbeit Auskunft zu geben. Und das Ganze beginnt um 18.30 Uhr und geht bis 21 Uhr in der Hermann-Steinhäuser Straße 43 in Offenbach.
Mhm. Ja, wunderbar. Dann sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen.
Und weiter geht's dann gleich mit Virusmusik und Hörner.
Genau. Und nächste Woche könnt ihr das ABS-Magazin wie immer mittwochs um 16 Uhr hören. Nächste Woche mit Emanuel. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, welches Thema er vorbereitet hat, aber das wird sicherlich wieder spannend werden. Also schaltet doch nächste Woche wieder ein um 16 Uhr, wenn es heißt ABS-Magazin, Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Und ja, ich verabschiede mich bei meinem Mitmoderator Nils.
Und ich danke dir, Steven, dass ich heute mit dir wieder mal zusammen eine so schöne Sendung machen, oder wunderbare Sendung, nein, eine Sendung machen konnte, Entschuldigung.